Herzlich willkommen zum Eat One Teach One Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich im Interview Dr. Philipp Gramlich. Philipp ist Doktor der Physik und war in der Kraft-Dreikampf-Nationalmannschaft, wo er im Bankdrücken 202 Kilo, in der Kniebeuge 305 Kilo und im Kreuzheben 330 Kilo bewegt hat. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man effektiv und effizient Kraft und Muskelmasse aufbauen kann und welche Grundprinzipien man beim Training beachten sollte. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
Wie siehst du es denn mit einer Verletzungsgefahr in der Jugend? Also weil du bist ja mit 14 wahrscheinlich noch so ein bisschen im Wachstum gewesen.
Ja gut, scheinbar nicht mehr. Man könnte jetzt auch sagen, hast du jetzt genau dann aufgehört zu wachsen, weil du schwere Sachen gehoben hast? Ja, könnte ich. Aber meine Brüder haben auch alle aufgehört mit 14 zu wachsen. Das war einfach Genetik.
Okay.
Ich sehe es als sehr gering, weil zumindest alle Studien, die ich bisher kenne, wenn man es nicht völlig übertreibt, und mit übertreiben meine ich russisches Gulag, du kriegst kein Essen und trainierst fünfmal am Tag, ist es sehr schwer, Wachstum dann zu schädigen oder auch im Körper, nennen es jetzt, verletzen. Weil die Kräfte, die beim normalen Training entstehen, sind einfach nicht besonders hoch im Verhältnis zu Rennen und Springen zum Beispiel. Wenn ein Kind Fußball spielen darf, dann kann es auch 200 beugen. Das klingt jetzt bescheuert, aber die Kräfte, die beim Rennen stehen, sind wahrscheinlich in der ähnlichen Größenordnung. Und dementsprechend mache ich mir da herzlich wenig Gedanken im Regelfall. Wenn man jetzt Gewichtheben macht, ist das Risiko minimal höher, weil es halt eine explosive Belastung ist mit Gewicht. Aber selbst da gibt es keine Indizien, dass das irgendwie so Wachstum hemmt. Wenn man nicht irgendwie sich ein Arm oder Bein komplett bricht, was man nicht tun sollte, wenn man normal trainiert, das wäre schon verdammt ungewöhnlich. Und alle Sachen, die ich bisher gesehen habe, zeigen eigentlich keine bis eine leicht positive Korrelation mit der allgemeinen Gesundheit bei Kindern. Was man aber nicht tun sollte, auch aus reiner Trainingstheorie her, ist früh mit Leistungssport in irgendeiner Form zu beginnen, weil die Kinder brennen früher oder später aus. Das ist so ein klassisches Problem, das man sehr schön verfolgen kann mit irgendwelchen kleinen Turnern. Mein Turnen kann schon ziemlich heftig werden. Auch wieder etwas mehr dynamische Belastung, aber auch das Trainingspensum an sich. Und da ist manchmal das Problem, dass dann irgendwann mal psychologisch und körperlich schon so die ersten Hemmnisse auftreten und dann haben die Leute keinen Bock mehr, machen nicht weiter. Deswegen ist lustigerweise der häufigste Weg zu großem Erfolg, dass die Leute einen Leistungssport anfangen und dann wechseln. Und dann werden sie in einem anderen Sport gut.
Okay.
Weil sie dann einfach schon ein gewisses Trainingspensum gewöhnt sind, schon einige Sachen gemacht haben, aber noch nicht so geistig ausgebrannt sind für den neuen Sport und auch ihre Gelenke für diese spezifische Belastung noch nicht kaputt sind.
Das ist auch interessant. Aber ja, ist das wieder so, wie jetzt vorhin beim Baseball angesprochen, dass die Sehne halt einfach über eine gewisse Abnutzung irgendwann kaputt geht?
Ja, auch. Leistungssport im Allgemeinen. Und natürlich ist auch einfach Statistik. Wenn du etwas lange betreibst, es gibt immer die Möglichkeit, dass irgendwas Dummes passiert dabei. Ja, das ist so ein bisschen, als würdest du ewig Bankdrücken machen. Ich meine, dann kann es mal passieren, dass dir irgendwie die Hand aus der Hand rutscht oder ein Gewicht runterrutscht oder dass jemand von hinten stolpernd und auf die Hantel fällt, während du drückst, irgend so ein Blödsinn. Und dann können sich die Leute natürlich bei der Bewegung verletzen.
Ja.
Das ist nicht zwangsweise Abnutzung per se, das ist einfach nur Statistik. Es kommt halt vor, wenn man Dinge tut, dass was schief läuft. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Hat mir aus blankem Interesse mal im Studium noch ein paar Sportwissenschaftsvorlesungen angehört und da war das auch so ein Thema. Das fand ich auch ganz lustig, dass das so ein Trend ist, den man häufiger sieht.
Und aber dir war es noch kein Kraft-Dreikampf-Verein am Anfang, sondern
nee, es war einfach nur allgemeines Training. Ich habe gesagt, ich probiere mal irgendwie sowas und habe mich so ein bisschen an den Zahlen orientiert, die ich im Kraft-Dreikampf gesehen habe. Das war aber auch noch zu dem Zeitpunkt, als dieses ganze Raw noch nicht so wirklich verbreitet war. Und da war ich dann auch immer ein bisschen irritiert über die Gewichte.
Also waren da Bankdrücken mit Bankdrückschwert und so weiter?
Ja, ja, das war damals halt Standard. Das war das, was bekannt war und alles andere war kaum bekannt. Und wenn du dir irgendwie was ohne angucken wolltest, dann war das eher Strongman oder Gewichtheben.
Mhm.
Weil die haben sowas in der Form ja im Regelfall nicht, zumindest damals nicht so wirklich. Und Kraft-Dreikampf kam dann erst so mit, als ich so 18, 19, 20 war, kam dann diese ganze Raw-Geschichte stärker auch in Deutschland an. Und gesagt hat, dass man probiert man mal und kann sich mal einen Wettkampf so angucken. Für mich war das dann der erste Wettkampf, war dann mit 23. Aber so ein großer Wendepunkt war für mich so mit 18, 19, weil da hatte ich gespart und habe mein Power Rack gekauft und habe mir das buchstäblich vor die Garagenüberdachung bei meinen Eltern gestellt.
Das ist aber nicht das hier.
Das ist dasselbe Rack.
Ja?
Ja, das habe ich seit ich 18, 19 bin, ich weiß nicht mehr genau. Das habe ich mir da hingestellt und habe seitdem damit trainiert. Sogar die Hantel ist dieselbe, die habe ich damals noch von einem netten Kraftsportenthusiasten ein bisschen billiger bekommen. Ich habe mir damals die ersten Gewichte gekauft und habe angefangen, da so für mich zu trainieren. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich kann ja sonst nichts, aber Kraft habe ich. Und dann habe ich irgendwann mal, als ich so, ich glaube so 220, 230 gebeugt hatte, mit ein paar 20, 22, wo ich ein bisschen mehr trainiert hatte.
Und das war alles zu Hause in Eigenregie?
In Eigenregie, wild rumprobiert, Foren gelesen, alles Mögliche gemacht. Ich habe jeden dummen Plan der Welt einfach mal ausprobiert, mal geguckt, was passiert. Ich habe auch.
Was waren so die besten Pläne, also die mit dem größten Erfolg? Hast du da irgendwelche?
Habe ich unglaubliche Tipps. Das wird jetzt. Ich glaube, ich habe mehr sinnvolles Training später gemacht. Aber was habe ich denn alles Lustiges getan? Ich würde jedem Menschen mal empfehlen, einfach mal Smolov gemacht zu haben.
Nicht den Junior, sondern den normalen Smolov.
Ist mir egal, beides tut weh. nicht, weil ich glaube, dass ein unglaublich sinnvoller Plan ist, aber man eine neue Perspektive dafür gewinnt, wie häufig man etwas machen kann. Und manch einer wird halt beim ersten Mal, wo er Smolov wirklich trainiert, unglaubliche Erfolge erzielen, weil er lernt, wie die Bewegung funktioniert. Ich habe bei meinem ersten offiziellen Durchgang von Smolov, ich glaube, 40 Kilo auf meine Kniebeuge gepackt. Von irgendwie 180 auf 220 oder so ein Blödsinn. Wo ich sage, 180 waren halt eben so, waren okay, habe ich halt irgendwie trainiert. Und danach war es halt einfach viermal die Woche zwei Stunden Kniebeugen. Irgendwie kommst du durch.
Und dann Smolov? Wie sieht der Smolov aus?
Smolov ist im Endeffekt, du machst viermal die Woche Kniebeugen erstmal als, naja, okay, technisch gesehen ist Smolov ein 13-Wochen-Plan in seiner kompletten Ausführung, wo es eine Vorbereitungsphase gibt, wo man sich hinten ein mehreres Mal Beugen rangewöhnt, aber die meisten Leute lesen den Plan nicht wirklich, oder das interessiert sie auch gar nicht, inklusive mir. und sie fangen direkt mit der Basisvolumenphase an, wo du viermal die Woche trainierst, im Bereich zwischen 70% und 85% deiner Kniebeuge. Und das machst du viermal die Woche und jedes Training steigert sich um 5%. Du fängst bei 70% an und ich glaube, der erste Tag ist 4x9. Klingt anstrengend, ist es auch ein bisschen, aber nicht so traumatisch. Aha. Der nächste Tag ist bei 75% und das sind 5x7. Okay, immer noch irgendwie anstrengend. Dann wieder 5% drauf, 7x5. Es sitzt langsam schon richtig viel Holz, sind 80%, tut weh. Und dann bist du am Ende der Woche angekommen, dann machst du 10 Dreier mit 85%. Und wenn dein Maximum ernst gemeint war, dann tut das höllisch weh. Und dann gehst du in die nächste Woche und klatscht einfach auf alles grob 5 bis 10 Kilo drauf. Wird so grober Vorschlag gemacht, je nachdem wie stark du bist. Und machst das nochmal.
Wenn du stärker bist, wird es mehr oder weniger?
Es wird natürlich mehr, wenn du stärker bist, in der Erwartung, dass der prozentuale Anstieg für dich größer sein muss. Das heißt, wenn du wirklich schwach bist und ja. 100 beugst, das klingt jetzt fies, aber nach dem Motto, du fängst mit 100 an und sagst, mein Basisgewicht waren halt die 70 Kilo, mit denen ich angefangen habe, dann legst du im Regelfall nicht in der nächsten Woche 10 Kilo drauf, sondern 2,5 oder 5.
Ja.
Und wenn du halt ohnehin schon 2,50 beugst, dann ist halt deine Baseline entsprechend höher und du sagst halt, naja, machst du 5 Kilo drauf oder halt eben 7,5, vielleicht 10, wenn du ganz hart und verrückt bist.
Also weil ich gedacht, dass vielleicht da dann die Sprünge halt auch kleiner werden, einfach wenn du eine gewisse Kraft erreicht hast, dass das dann halt schwieriger wird noch.
Es wird definitiv auch schwieriger und ich kenne auch keinen Schwein, der 350 Volt ins Smolov versucht, weil das würde die Leute auch töten wahrscheinlich. Aber so zum Anfang ist das nett und das hat auch irgendwie ganz nett funktioniert, aber es ist auch nichts, was du dauerhaft machst, weil du hast, wenn es gut funktioniert, hast du diesen Gedanken, ich mache jetzt nur noch Smolov, ich mache jedes Mal 40 Kilo drauf und es funktioniert. Das wird es nicht, weil du bist wahrscheinlich am Ende der 13 Wochen völlig am Arsch. Du bist stärker geworden, du hast diese Bewegung irgendwie gelernt, wenn du Glück hast, hast du auch ordentlich Muskeln aufgebaut, aber du hast dich wahrscheinlich ziemlich ausgebrannt, weil es eh schon verdammt viel ist. Und das ist halt kein dauerhaft sinnvoller Trainingsplan, da musst du wahrscheinlich erstmal wieder ein Stückchen von Kniebeugen weg und irgendwas Alternatives eine Weile machen, bis du dich überhaupt wieder beruhigt hast mit deinem Leben und was anderes tust.
Was wäre eine gute Alternative?
Nach Smolov. Also ich empfehle generell mal, die meisten Leute sollten vielleicht mit wenig anfangen. Okay, ich versuche jetzt mal Trainingstheorie aufzubauen, damit es nicht ganz so bescheuert wird. Ich würde das mit dem Smolov empfehlen, weil es lustig ist. Aber wenn es einfach darum geht, ich bin ein Anfänger, ich will das erste Mal trainieren, wie gehe ich überhaupt vor? Würde ich erstmal empfehlen, mit wenig anzufangen. Wir reden hier von 2-3 Mal die Woche überhaupt trainieren. Und ich würde auch bei der gesamten Satzzahl erstmal niedrig anfangen. So heißen, man beginnt bei großen Übungen vielleicht mit 5-6 Sätzen für eine Muskelgruppe. Kann man auch verteilen. Und man macht auch keine unglaublich schweren Gewichte und man geht auch nicht bis zum Versagen oder sowas, sondern man fängt im Bereich zwischen 5 und 10 Wiederholungen an. Fängt niedrig an mit allem, trainiert die großen Muskelgruppen 1-2 Mal vielleicht in der Woche. Ich würde mit einmal sogar ganz original anfangen und guckt erstmal, wie sich's anfühlt. Weil man zum Anfang wird man durch fast alles stärker und muskulöser und größer, weil es schlägt einfach unglaublich an. Und dann baut man ein bisschen mehr Volumen und Gewicht ein. In erster Linie Gewicht. Zum Anfang würde ich einfach sagen, solange du Fortschritte machst, leg einfach jede Woche 200 Kilo drauf und freu dich deines Lebens und versuch gar nicht irgendwie Versagen zu erreichen. Das kommt früher oder später von selbst.
Also mit Versagen meinst du einfach, dass du
nicht weiterkommst, ja. Dass du sagst, ich habe jetzt wirklich mal in diesem Training mich angestrengt, habe alles getan, was ich konnte, habe jedes Mal 200 Kilo dazugelegt gehabt und heute ist der Tag gekommen, wo es halt einfach schwer wird, noch mehr diese 200 Kilo zu erreichen und diese Wiederholungsphase letzte Woche. Das ist so die schöne Beginnerphase, wo man einfach sagen kann, man probiert das mal und geht einfach hoch. Und das kann verdammt lang dauern, je nachdem, wie viel Talent man hat und wie das Leben läuft. Es kann sein, dass man anfängt mit buchstäblich der Stange und nach einem halben Jahr 180 hebt.
Ja.
Das ist nett. Und dann würde ich anfangen, erstmal eine Woche Pause machen, wenn man diesen Punkt erreicht hat, sich mal wieder ein bisschen einkriegen. Und dann mit etwas weniger Gewicht und etwas größerer Häufigkeit vielleicht wieder anfangen. Also zart mehr Volumen einplanen, einen Satz oder sowas mehr und wieder diese Progression machen. Und solange das dann auch funktioniert und dann wieder über den ersten Punkt hinausführt, wunderbar, gratuliere. Mach das ein paar Mal, freue dich, dass es funktioniert. Und dann beginnt man halt nach und nach diesen Punkt zu verschieben, wie viel Volumen man braucht zum Anfang und die Häufigkeit, die man braucht. Wo zum Anfang vielleicht einmal in der Woche Kniebeugen reicht, muss man vielleicht irgendwann sagen, ich mache einmal schwer und ich mache nochmal einen leichten Tag dazu, weil beim letzten Mal habe ich den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr weiterkam.
Was wäre ein schwerer, was wäre ein leichter Tag für dich?
Also leicht heißt in dem Fall, ich würde wirklich anfangen mit sehr leicht, im Sinne von, ich wärme mich damit auf und lasse es bleiben, so als Regenerationssache.
Mhm.
Aber wenn man wirklich leicht als Tag haben will, würde ich sagen, maximal 80% von dem, was man am anderen Tag bewegt hat. Also, oder zumindest das Volumen deutlich reduzieren. Wenn man sagt, an einem Tag macht man 5 Sätze und am anderen Tag macht man 3, wäre auch eine Definition von leichten Tag. Aber man muss das irgendwie deutlich im Kontrast sehen. Man sollte nicht einfach sagen, ich hatte einen schweren Tag, ich verdoppel mein Volumen und mache einen zweiten Tag, der genauso aussieht. Das ist ein Overkill erstmal. Und dann diesen schrittweisen Prozess, wo man sagt, man passt das an in Gewichten und in Volumen, das man haben will. Und zu Anfang sollte man sich eben auf Gewichte konzentrieren, weil dann merkt man auch, wie man besser wird, das ist eine relativ straightforward Sache, und man investiert auch nicht unglaublich viel sinnlose Zeit ins Training, weil es macht ja gar keinen Sinn, 5-mal die Woche zum Training zu gehen, wenn man denselben Erfolg mit 2-mal hätte.
Ja.
Und man spart sich auch den ganzen Schaden an Knochen, Gelenken etc., die man durch vielleicht übertriebene Arbeit kriegen würde, und fängt halt mit einem netten, niedrigen Niveau an. Das mit mehr Trainieren kommt früher oder später ohnehin, weil man es muss, weil irgendwann geht es nicht anders weiter.
Okay, aber der leichte Tag, und wie du eben gesprochen hast, der geht dann eher über Volumen als über Gewicht. Also
der geht für mich im Primär dann über Volumen, aber im Sinne von, dass er einfach Volumen für deine gesamte Woche hinzufügt.
Ja.
Es ist nicht so, dass du sagst, ich mache jetzt an meinem leichten Tag immer mehr Volumen, sondern du fügst einfach einen zweiten Tag dazu, der leicht ist, und den machst du auch eine Progression an dem Tag.
Also sagen wir, du machst jetzt am schweren Tag, machst du 5x5 mit 100 Kilo sozusagen.
Ja, und dann würde ich, wenn du sagst, ich brauche jetzt langsam einen zweiten leichten Tag, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege nicht genügend Stimulation über eine Woche hinweg oder mein Muskel wird schon einfach unterfordert in der Zwischenzeit, dann würde ich sagen, dann machst du vielleicht einen zweiten Tag, wo du entweder eine ähnliche oder dieselbe Übung locker angehst und sagst, ich mache die Hälfte von dem Volumen vielleicht oder 2/3.
Also wäre dann sowas wie 3x5 oder 2x5.
Genau, und im Regelfall würde ich dann auch sagen, ich passe dann auch die Wiederholungszahl ein bisschen an. Also entweder mache ich eine Wiederholung mehr oder weniger, ich mache nicht genau dasselbe im Regelfall. Und ich würde von der Intensität halt ein bisschen zurückgehen, dann auch an der Stelle erstmal. Ich würde nicht sagen, ich fange gleich mit 3x100 an, sondern vielleicht, da mache ich im zweiten Tag erstmal 3x5er mit 80. Weil dann ist der Punkt einfach, dass ich immer noch einen gewissen Stimulus reinkriege, aber nicht, dass ich sofort so viel reinmache, dass ich komplett in die Wand fahre. Weil wenn ich einen harten Tag Kniebeugen habe, der schon super hart ist, und ich sage jetzt, aber ich habe das Gefühl, dass ich in einer Woche dann langsam wieder meine Beine irgendwie ihr Gefühl verlieren dafür, dann sollte ich nicht sagen, dann mache ich einen zweiten harten Tag, wo ich mich auch völlig zerstöre. Und dann komme ich wieder an meinem ersten Tag und bin komplett überfordert, weil ich schon mein Volumen halt um 50% oder 70% erhöht hatte, weil ich gedacht habe, das brauche ich. Sondern ich erhöhe mein Volumen halt faktisch um vielleicht 20% gefühlt.
Aber wie tief kannst du mit dem Gewicht gehen, damit es noch ein relevanter Reiz ist?
Also wenn du jetzt, das ist jetzt die Frage, was trainierst du gerade? Also nach dem Motto, trainierst du wirklich Muskelaufbau, trainierst du Kraft, trainierst du Technik? Ich meine, Technik kannst du fast beliebig leicht machen, obwohl ich da auch immer gerne in der Nähe von dem bleibe, was du tatsächlich trainieren willst.
Weil sonst irgendwie eine andere Bewegung wird.
Weil es sonst irgendwann komisch wird, vor allem ja, bei solchen Bewegungen wie Reißen oder sowas, die wieder inhärent andere Schwierigkeiten haben, weil sie sehr technisch fokussiert sind. Aber wenn ich halt 200 Kilo Bankdrücken kann, dann fühlt sich 190 Kilo Bankdrücken nicht mehr so wirklich wie Bankdrücken an. Das ist halt einfach komisch.
Ja.
Und wenn ich jetzt Muskelaufbau betreiben will, ist nachgewiesen, dass so ziemlich alles über 60% sehr sicher dazu beitragen kann, Muskeln aufzubauen. Und wahrscheinlich alles runter bis 30%. Da ist eher dann der Punkt, ob du entsprechend noch das Volumen da reinstecken müsstest, damit das auch funktioniert. Aber es geht und es macht irgendwie Sinn.
Aber 60% und 30%, Moment, also wenn ich, sagen wir, ich drücke 100 Kilo max, eine Wiederholung.
Dann heißt das wirklich, dass du mit 60 Kilo noch gut Muskeln aufbauen kannst.
Ja.
Einfach entsprechendes Volumen müsstest du wahrscheinlich schieben, aber es geht.
Ja.
Und auch selbst 30% spricht viel dafür, dass selbst das noch Muskeln aufbauen könnte. Nicht unbedingt ideal, aber wahrscheinlich funktioniert das. Genau ist ja auch der Punkt, dass wenn du Muskeln aufbauen willst, alles über 80% irgendwann nicht mehr sinnvoll ist. Hauptsächlich, weil es dir zu viel regenerative Fähigkeiten kostet im Verhältnis.
Okay.
Weil du kannst mit Krafttraining, also wirklich hochprozentualen Training im Verhältnis, kannst du zwar Muskelmasse ganz gut halten, aber es ist nicht ideal, um Muskelmasse aufzubauen, weil du nicht das notwendige Volumen fahren kannst. Es gibt einen Grund, warum Bodybuilder nicht super schwer im Regelfall trainieren, zumindest nicht einen hohen Anteil ihres Trainings super schwer haben, sondern sehr hohes Volumen fahren. Auch die, die nichts nehmen. Also ohne jetzt zu sagen, es liegt nur am Stoff, es liegt wirklich einfach nur, das ist trainingstechnisch sinnvoll. Man baut in erster Linie über das Volumen bei adäquater Resistenz Muskelmasse auf. Und dementsprechend, wenn man Muskelmasse aufbauen will, sollte man auch versuchen, eher das Volumen zu steigern, als nur das Gewicht. Man sollte auch versuchen, das Gewicht zu steigern, aber da ist da eher relevant, dass man sagt, ich versuche nochmal einen Satz mehr hinzukriegen, als dass man sagt, ich versuche unbedingt nochmal 10 Kilo mehr draufzulegen. Also in dem Beispiel, wenn ich mit 60 Kilo arbeite und sage, ich mache über die Woche verteilt 12 Sätze Brust, meinetwegen, mit verschiedenen Variationen von 60 Kilo Bankdrücken.
Mhm.
Und dann ist das eher die Sache, dann arbeite ich mich über ein paar Wochen auf 15, 16 Sätze hoch und füge 2,5 bis 5 Kilo dazu, während der Mensch, der Kraft versucht aufzubauen, halt eher im Bereich um die 80 Kilo arbeiten würde. Und der könnte keine 16 Sätze in der Woche machen in dem Bereich. Das wird ihn umbringen langsam. Da ist eine realistische Zahl vielleicht die Hälfte davon. Ich meine, 10 schwere Sätze, wenn du stark bist, eine Hauptübung, können ziemlich böse sein. 10 schwere Sätze Kreuzheben in der Woche ist für die meisten Leute wahrscheinlich erstmal zu viel.
Aber ich meine, es wird ja automatisch, wenn du jetzt weniger Prozent von deinem Maximum verwendest, werden es ja höchstwahrscheinlich auch mehr Wiederholungen, wenn du pro Satz machst, ne?
Das kommt drauf an. Wenn du jetzt sagst, ich will Muskelmasse aufbauen, ja, dann solltest du dich darin orientieren, dass du in eine gewisse Nähe vom Versagen kommst.
Mhm.
Nicht zum Versagen, aber nach dem Motto, ich komme im Bereich von 3 bis 5 Wiederholungen vom Versagen weg.
Mhm.
So als Minimum. Alles darunter fühlt sich nicht mehr nach irgendwas an und das ist wahrscheinlich auch kein starker Stimulus. Aber wenn ich in die Nähe von etwa 2, 3 Wiederholungen komme, kriege ich wahrscheinlich das meiste, was ich über die Muskelmasse kriegen kann. wenn du über Kraft gehst, wo du dich auch ohnehin primär dann um mehr Gewicht an der ganzen Angelegenheit kümmern musst, da musst du zwar auch in die Nähe von Versagen gehen, aber dadurch, dass du ohnehin schon im niedrigen Wiederholungsbereich bist, kommst du sehr nah an diese 2, 3 oder sogar bis 5 Wiederholungen von Versagen weg. Weil wenn du ein Gewicht nur für 5 Wiederholungen machst, das du für 10 machen kannst, dann fühlt sich das überhaupt nach überhaupt nichts an. Da machst du also dann zwangsweise, bist du schon näher am Versagen dran, einfach weil es nicht so viele Wiederholungen sind. Und wenn du jetzt sagst, es müssen immer mehr Wiederholungen sein, wenn du es jetzt als leichten Tag benutzt, also als Regenerationstag oder Tag, der nur so zur Bewegungsverfeinerung dient, dann kannst du auch 60 Kilo nehmen oder 60% und auch niedrige Wiederholungen machen. Dann ist es halt Regeneration oder so ein bisschen das Gefühl mehr reinkriegen. Es gibt immer noch einen gewissen Anreiz für den Muskel, sich anzupassen. Er ist halt ziemlich schwach. Aber das ist ja vielleicht genau das, was du willst. Du willst dir vielleicht nicht so viel extra Stress aufbauen. Du willst ein bisschen haben, weil du das Gefühl hast, dass eine Woche zu lang ist und du alles Gefühl dafür verlierst, wie eine Kniebeuge funktioniert. Und du deswegen sagst, ich will zwischendrin nochmal ein lockeres Training machen, das ein bisschen einen Reiz setzt, damit es nicht komplett absackt. Ist ja durchaus eine Methode. Und wenn du dann auch über Kraft gehst, ist es ja auch manchmal einfach eine Frage von Koordination. Dass ich sage, ich will einfach nur die Bewegung perfektionieren. Weil die meiste Kraft ist erstmal wirklich nur Bewegungsablauf verfeinern, intra- und intermuskuläre Koordination aufbauen. Da ist dann zwar auch schlecht, wenn man zu leicht geht, weil dann wieder die Bewegung eine andere wird, aber man kann immer noch deutlich leichter gehen als das, was man vorher gemacht hat, um einen starken Reiz zu setzen und trotzdem noch einen gewissen Reiz kriegen. Also wenn man 80% für einen Fünfer als starken Reiz sehen würde, dann ist 70% für einen Fünfer immer noch ein gewisser Kraftaufbaureiz. Halt nicht mehr so stark, aber könnte man zum Beispiel als leichten Tag benutzen da.
Diese 3 bis 5 Wiederholungen vom Versagen weg wären sozusagen, wenn du Gewicht für 10 Wiederholungen bewegen kannst, machst du 5 bis 7 Wiederholungen sozusagen.
Das würde dann im Endeffekt schon wahrscheinlich reichen. Die meisten Studien zeigen, dass zumindest für Anfänger das vollkommen ausreicht, um praktisch den kompletten Effekt des Muskeltrainings zu kriegen. Und sich auch meistens zeigt, dass das für auch fortgeschrittenere Leute immer noch einen recht deutlichen Effekt hat. Und je fortgeschrittener man ist, desto näher muss man dieses Versagen gehen, damit man immer noch einen starken Effekt hat. Weil man wird halt im Endeffekt, ja, man baut eine gewisse Resistenz gegen diesen Effekt des Muskelwachstums oder des Kraftzuwachses auf. Und da muss man dann relativ härter trainieren. Aber ja, für Anfänger, die können wirklich erstaunlich leicht trainieren und kriegen immer noch fast einen kompletten Vorteil. Ja, nein, das ist eigentlich ganz interessant, aber die meisten Studien zeigen das ganz ordentlich. Also zu Versagen trainieren hat den stärksten Effekt, muss man einfach sagen. Wenn man bis zum Versagen geht, hat es einen erstmal sehr starken Stimulus zum Muskelaufbau oder auch zum Kraftaufbau, obwohl Kraft ist nicht so toll, weil die Koordination irgendwann nachlässt, wenn du wirklich bis zum Versagen gehst. Aber es kostet dich halt auch unglaublich viel Energie. Und das ist für den zusätzlichen Effekt, den du kriegst zum Anfang, ist einfach nicht wert eigentlich. Weil du könntest praktisch 95%, wenn nicht mehr davon haben, einfach dadurch, dass du einen relativ lockeren Satz machst und wenn das andere ist, das bringt dich fast um, gefühlt. Vor allem, weil auch die meisten Anfänger gar nicht die Koordination haben, sauber bis zum Versagen zu gehen. Das erfordert ja auch Übung.
Das kostet ja auch unheimlich viel Regeneration.
Genau, es ist einfach sehr, sehr anstrengend. Und vor allem bei manchen Übungen ist es auch nicht zwangsweise sicher. Also Bankdrücken bis zum Muskelversagen kann auch schief gehen. Kniebeugen bis zum Muskelversagen sollte besser nur im Power Rack stattfinden und mit großer Vorsicht. Kreuzheben, gut, man kann die Handel fallen lassen, aber die Leute machen dann plötzlich komische Bewegungen mit ihrem Rücken. Muskelversagen heißt in dem Fall auch, dass man diese Form auch halten kann. Technisches Versagen ist ja wieder was anderes. Und deswegen wird das auch immer relevanter, je weiter man zur Karriere kommt. Dass es immer schwerer wird, wirklich einen Reiz zu setzen. Da sollte man öfters auch in die Nähe von Muskelversagen trainieren. Und selbst dann würde ich auch nicht immer Muskelversagen vorschlagen. Für Muskelaufbauphasen, ja, sicher, immer wieder mal. Für Kraftphasen würde ich meistens noch eine minimale Reserve lassen. Aber da ist es auch ein bisschen schwerer. Man kann durchaus einen Satz von 5 Beugen und sagen, okay, die 5. Wiederholung habe ich gut hinbekommen, ich hätte nie im Leben die 6. geschafft, aber die 5. war noch gut. Das ist kein Versagen gewesen, weil man hat es ja noch geschafft, aber man weiß, die nächste Wiederholung ist nicht machbar. Und man könnte dann sogar noch Unterschiede finden, wo man sagt, okay, ich habe die 5. gerade so geschafft, ohne mich umzubringen, aber es war verdammt nah dran. Die 6. wäre einfach lächerlich gewesen und es gibt eine, ich habe die 5. noch ganz gut geschafft, aber ich glaube, die 6. hätte nicht ganz gereicht. Also da sind selbst in einer einzigen Wiederholung, die da noch fehlt, sind da noch Variationen drin, die man sehen kann. Und irgendwo hat man dafür ja auch ein gutes Gefühl. Also man kann ziemlich genau sagen, es war ein sauberer Dreier, der sah noch gut aus, 4 hätte ich nicht geschafft. Und es gibt den Dreier, wo man sagt, ich habe den letzten Grad so mit Ganzkörperzittern nach oben geschafft und das war eigentlich schon zu viel. Und beim Bodybuilding ist es dann wieder was anderes, in höheren Wiederholungsbereichen vor allem. Da hat man auf dem Punkt immer mit dir gesagt, ich kann bis zum Versagen wirklich selber gehen und mache damit auch etwas Sinnvolles für meinen Muskelaufbau. Aber selbst da würde ich nicht permanent sagen, dass es so sein sollte. Und man sollte auch sich die Übungen da rauspicken, die man dafür nimmt. Also ich empfehle das jetzt nicht unbedingt bei den großen Übungen, einfach aus Sicherheitsgründen. Kann man machen, muss man nicht. Kostet halt auch unglaublich viel Regeneration dann, je größer die Übung insgesamt ist. Also 20er Kniebeugen bis zum Versagen sind halt eine fiese Sache.
Ja, definitiv. Aber gibt es da einen Sweet Spot? Also, oder muss den jeder für sich selbst rausfinden, wenn du wie nah du zum Muskelversagen gehst?
Ich empfehle eigentlich, ich halte mich da im Wesentlichen auch an die Theorien von Dr. Mike Israetel. Also zumindest seine praktischen Vorschläge. Mhm. Der sagt, am besten baut man innerhalb eines Mesozyklus auch immer wie von leicht zu schwer auf, dass man sagt, man fängt halt eine gewisse Distanz vom Versagen weg an. Wie weit das ist, hängt dann vom eigenen Trainingsstand ab, wie fortgeschritten man ist. Und macht über die nächsten paar Wochen 3 bis 6, je nachdem wie groß dieser Zyklus ist, progressiv mehr, bis man den Punkt erreicht hat, wo man sagt, man ist jetzt ziemlich hart am Limit. Ob das jetzt heißt, ich mache kurz vor Versagen oder ich mache sogar Intensitätstechniken hinter dem Versagen, hängt auch wieder dann vom Trainingsstand ab. Irgendein fortgeschrittener Bodybuilder muss vielleicht Dropsets am Ende von seinem Zyklus machen, damit er überhaupt noch was irgendwie reinkriegt. Irgendein Anfänger wahrscheinlich nicht, der kann sagen, okay, die Woche ist jetzt richtig hart geworden, ich habe alles geschafft, danke, reicht. Aber da besteht im Endeffekt der Punkt, ich fange von meinetwegen 3 bis 5 Wiederholungen vom Versagen weg an, mache die nächste Woche ein bisschen mehr Gewicht, einen Satz mehr vielleicht für eine Muskelgruppe, mache das 2-3 Wochen, habe am Ende dann 3-4 Sätze mehr in der Woche, habe 5 Kilo mehr im Schnitt, sage, langsam wird es richtig schwer, langsam bin ich nur noch eine oder vielleicht 2 Wiederholungen vom Versagen weg, mache dann vielleicht eine finale Woche vor meinem Deload, wo ich im Endeffekt sage, free for all, ich mache, bis ich nicht mehr kann und dann ist auch Deload wieder angesagt, dann kann man den nächsten Mesozyklus aufbauen und sagen, man fängt ein bisschen höher an, mit leicht höheren Gewichten. Oder
wie würdest du den Deload aufbauen?
Oh, das kommt drauf an. Also man kann jetzt, je nachdem, wie man halt auch selber drauf ist und was man damit tun will. Ich benutze meinen Deload zu selten, habe aber allgemein gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich einfach alle paar Wochen, wo ich wirklich ernst trainiert habe, eine Woche nichts mache. Und nichts heißt nichts in meinem Fall. Dann bin ich einfach nur mit den Hunden spazieren, tu gar nichts. Lass alles mal ein bisschen heilen. Viele richtige Athleten und nicht so Hobbyathleten wie ich machen dann Reduktion auf 50% von ihrem normalen Basisvolumen, also nicht am Ende vom Zyklus, sondern vom Anfang vom Zyklus und machen vielleicht 80-70% ihrer normalen Gewichte vom Anfang. Also da, wo es ohnehin schon locker ist, noch lockerer. Im Endeffekt ein zartes Aufwärmen und tschüss. Und da ist auch der Punkt, wo man dann reevaluiert, ob man eventuell die Übungen auch wieder ein bisschen variieren sollte, um irgendwelchen Verschleiß vorzubeugen oder um die Motivation wieder ein bisschen zu erhöhen, wo man dann wieder ein bisschen spielen kann, wo man sagt, ich habe jetzt 3 Zyklen in Folge über Kopfdrücken gemacht, ich bräuchte jetzt langsam wieder eine primäre Schulterübung, die ein bisschen anders ist, jetzt mache ich halt hohe Schrägbank oder Kurzhantel oder konzentriere mich jetzt erstmal auf einen anderen Körperteil vielleicht und spare mir Volumen bei der Schulter ein. Da kann man dann immer wieder sich ein bisschen neu überdenken.
Was wäre bei Kreuzheben und Kniebeuge so Alternativübung?
Es kommt jetzt drauf an. So aus der Kraftperspektive ist immer der Punkt, ich würde Kniebeugen und Kreuzheben selten komplett rausnehmen in irgendeiner Form. Ich würde halt das Volumen zum Teil deutlich reduzieren, wenn ich sage, ich habe eigentlich gerade überhaupt keine Wettkampfphase und es interessiert mich nicht und ich würde vielleicht eine leichte Variation davon nehmen. Also es gibt Leute, Standardmöglichkeit ist, dass man statt tief abgelegter Wettkampfkniebeugen hoch abgelegte macht in einer Off-Season-Phase, wo man sagt, man kümmert sich eher so ums Muskelwachstum. Und selbst da würde ich für Kraft-3-Kämpfe oder so sagen, macht dann aber die Kniebeuge immer noch etwas näher am Kraftbereich. Nur damit der Schock später, wenn man zurückgeht, nicht ganz so schlimm ist. Und dann sucht euch Nebenübungen mal, push die hart. Aber die Kniebeuge so als Zwischending dann noch ein bisschen stehen lassen.
Was sind Nebenübungen, die man hart pushen könnte?
Naja gut, je nach persönlichen Schwächen. Hat man einen miserablen Quadrizeps und weiß nicht, macht immer einen super krassen Good Morning in der Kniebeuge, wäre es vielleicht mal nett, sich auf die Frontbeuge zu konzentrieren und gucken, ob sich dadurch das Ganze anpasst. Im Kreuzheben ist es immer ganz nett, einfach mal die alternativen Stand auszuprobieren. Also wenn man konventionell hebt, mal ein bisschen mehr Sumo zu probieren oder umgekehrt. Also viele Sumo-Heber heben in der Aufbauphase sehr viel konventionell, weil sie das Gefühl haben, dass das einen größeren Bewegungsradius hat insgesamt und besser für den allgemeinen Kraft- und Muskelaufbau wäre. Je nachdem, wo man Schwächen hat, kann man natürlich auch vorgehen. Man kann jetzt sagen, ich persönlich habe einen etwas toten Punkt, einen hässlichen toten Punkt beim Kreuzheben, der relativ niedrig ist. Das heißt, ich mache niedriges Kreuzheben vom Rack, also so 10 cm erhöht, weil das einfach gerade so der Punkt ist, wo es meistens scheiße aussieht. Und wenn ich mich darauf konzentriere, werde ich wahrscheinlich insgesamt dann in der richtigen Stelle Muskeln aufbauen oder Kraft, je nachdem, in welcher Phase ich bin. Kniebeugen gibt es dann auch noch. Man kann eine Menge Good Mornings trainieren zum Beispiel, man kann andere Stangen trainieren. Eine Safety Squat Bar ist immer ganz nett, weil es dann auch Druck von der Schulter wegnimmt und man dann vielleicht einfach mal wieder in dieser Phase regenerieren kann und ein paar Sehnenentzündungen so langsam abheilen lassen kann. Also da muss man dann wirklich gucken, was für persönliche Probleme man überhaupt hat. Hat man irgendwelche Schwachpunkte, die man angehen will? Hat man irgendwelche Bewegungsprobleme, die man korrigieren will? Oder wirklich hat man irgendwelche Abnutzungen oder Entzündungserscheinungen, denen man mal Zeit geben will, sich zu erholen. Also viele gute Bankdrücker machen gar kein reguläres Kniebeugen, einfach weil sie die Position für ihre Schultern hässlich finden. Die machen dann nur Kniebeugen, wenn sie es für den Wettkampf müssen. Die machen dann Safety Squat Bar oder sowas. Oder Spider Bar, was es halt alles gibt.
Also Spider Bar?
Aber das ist im Endeffekt ähnlich wie in der Safety Squat Bar, nur tiefer angelegt mit den Griffen, glaube ich. Oder eine Duffelo-Bar, das ist eine gebeugte Stange, wo man dann einfach angenehmer drangreifen kann, nicht so hoch und zurückgehen muss. Und auch Kreuzheben, da kann man so lustige Dinge machen wie Kreuzheben mit Reißgriff oder vom Defizit, wenn man sagt, dann hat man längere Bewegung und dann kriegt man vielleicht insgesamt mehr Muskeln aufgebaut durch die schönere, längere Bewegung, weil ein größerer Bewegungsradius ist meistens gut für einen Muskelaufbau. Oder weil man sagt, man kommt dann besser vom Boden weg, von der Kraft her. Und natürlich kann man dann sich gleichzeitig in der Stelle dann auch überlegen, welche Assistenzübungen man anderweitig pickt, die nicht direkt an diese Übung gebunden sind. Wie zum Beispiel, man könnte sagen, ich habe das Gefühl, mein Oberrücken ist verhältnismäßig schwach, ich investiere sehr viel Zeit in Rudern in irgendeiner Form und Klimmzüge. Oder wenn man Bankdrücken sagt, man ist gerade schlecht drauf und man hat das Gefühl, dass irgendwie die Schulter nicht mitarbeiten will, dann sagt man, ich investiere wesentlich mehr Zeit in meinen Schulteraufbau oder, was die meisten Leute sagen, eher in den Trizeps. Oder bei Raw darf man auch durchaus sagen, manche Leute sagen, sie haben einfach nicht die Brustmuskulatur und da kann man dann auch dran arbeiten.
Oberer Rücken, was zählt alles zu oberen Rücken bei dir?
Im Endeffekt zähle ich zum oberen Rücken alles, was nicht Erector Spinae ist oder Obliquen.
Also Lat zählt auch zum oberen Rücken?
Ja, für mich zählt Lat, Teres Major, Teres Minor, Trapez, ist das alles für mich Oberrücken. Alles, was jetzt nicht aktiv den Torso krümmt, sondern hauptsächlich die Arme bewegt. Ich meine, natürlich, der Lat ist an der Wirbelsäule auch mit dran und auch die anderen Muskeln hängen da irgendwie nochmal an den Schulterblättern. Dementsprechend ist das eine vereinfachte Aussage. Aber wenn es nicht direkt an der Wirbelsäule zum Aufrichten dient, dann ist es für mich Oberrücken.
Okay, und da würdest du jetzt die Übung, die du eben erwähnt hast, machen. Woran merkst du, dass der Oberrücken die Schwachstelle ist?
Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, worum man das merken kann. Beim Bankdrücken sind es dann oft die Leute, die sagen, sie haben die ganze Zeit Schulterprobleme, weil sie dann, weil dann einfach eine solche Disbalance herrscht in dem Zug auf dem Gelenk, dass sie permanent in einer miserablen Position sind. Da ist es oft der Punkt, wo ich sage, versuch mal einen Rücken aufzubauen. Eventuell stellst du dann fest, dass du plötzlich mehr Bankdruckvolumen verträgst. Beim Kreuzheben ist es oft der Punkt, wenn die Leute wirklich beim Heben oben einknicken, nicht im unteren Rücken, sondern oben so ganz rund werden. Und das ist keine Absicht, sondern es passiert, während sie heben. Dann würde ich sagen, ja, guck das auch mal an. Im Kniebeugen sind es dann die Leute, die dann oft so relativ schwungvoll von unten rauskommen und dann die Hantel so nach vorne wegkippen will. Wenn das jetzt nicht einfach nur ein technisches Problem ist, dass sie unglaublich unsauber beugen und ihren Hintern nach hinten wegstrecken, während sie die Knie auch versuchen durchzudrücken und deswegen das Gewicht nach vorne verlagern, dann sind es die Leute, die im Endeffekt wie so ein Akkordeon zusammengeschoben werden, wenn die beide den Druck liefern, aber der Rücken es oben nicht hält. Da kann man auch, das können auch immer Technikprobleme sein. Das, manchmal sind die Leute einfach nicht koordiniert. Aber das spricht dafür. Und generell, fast jeder profitiert vom stärkeren oberen Rücken. Das ist so, auch wenn es aktiv fast bei nichts wirklich mithilft, ist es für fast alles irgendwie ein Stabilisator. Oder beim Kreuzheben manchmal noch, wenn Leuten die Hantel so vom Körper wegläuft, obwohl sie versuchen, sie ranzuziehen. Obwohl das ein zarter Effekt ist.
Beim Bankdrücken die Hantel wegläuft?
Kreuzheben. Ja, Kreuzheben. Beim Bankdrücken. Nee, beim Bankdrücken ist meistens wirklich eher, dass die Schulterprobleme anfangen. Da sage ich nicht, dass es unbedingt notwendig ist, aber da merkt man das oft, dass die Leute das dann die Situation verbessert. Und wenn man wirklich schon muskulös ist und nicht einfach nur so am Anfang ist, dann gibt es den Punkt, wenn der Lat breit genug ist, dann bildet er ein Polster für die Arme. Und dann ist das toll, wenn man runterkommt und im Endeffekt in seinen eigenen Lat reingeht, dann hat man schon mehr Schub von der Brust weg.
Hügel aufspannen sozusagen.
Ja, das ist dann natürlich ein Nebeneffekt, wenn man ausreichend dick ist.
Okay, krass. Aber hast du da irgendwelche Strength Ratios? Also irgendwie so.
Also, es gibt so ein paar Handvoll von Verhältnissen, die für die meisten Leute gelten. Also, eine Sache, die du ja halt am besten kennst, ist wahrscheinlich das Überkopf zur Bank.
Ja.
Dass man so sagt, man sollte schon so im 60-70% Bereich von seiner Bank über Kopf drücken können, ohne Schwung. Das hilft vielen, weil sie dann auch, da merkt man halt auch eben, wenn man über Kopf drücken irgendwas extrem Dummes tut, dass das Gewicht limitiert. Oder wenn man halt einfach nur schwach ist und dann sagt, was ist denn los?
Überkopf ohne Schwung heißt trotzdem im Stehen und du darfst die Beine nicht mitbenutzen oder
also für mich, sitzen? Für mich heißt es im Regelfall im Stehen. Im Sitzen würde man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bewegen können mit Übung. Ist wahrscheinlich auch die, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich die bessere Übung, um einfach nur Muskelmasse aufzubauen. Aber ich finde Drücken über Kopf einfach cooler. Das ist einfach eine coolere Bewegung, wenn man einfach irgendein Gewicht über den Kopf drückt. Aber es hat seine Vorteile, wenn man sitzt. Ist man im Regelfall stabiler. Und tatsächlich, wenn man wirklich ordentlich Gewicht bewegt, wird es potenziell auch ermüdend, über Kopf zu drücken, für den unteren Rücken oder für die Beine sogar, weil es stabilisieren muss. Ich habe den Punkt noch nicht wirklich für mich erreicht, aber ich bin noch nicht der stärkste Überkopfdrücker im Verhältnis.
Aber Überkopfdrücken ist für dich immer Frontdrücken oder auch Nackendrücken?
Für mich eigentlich fast immer Frontdrücken. Nackendrücken ist für viele Leute ein Problem, weil sie einfach gar nicht den Bewegungsradius hätten, um das sinnvoll auszuführen. Es gibt ein paar Leute, die schwören drauf. Ich wäre damit vorsichtig, weil es gibt nicht so viele Vorteile dadurch. Und es gibt zwei, drei potenzielle Nachteile, dass halt das Schultergelenk in eine komische Position gebracht wird und sich dann potenziell ein bisschen schneller abreibt. Man kann es machen. Also ich würde es niemandem verbieten, aber ich würde es nahelegen, vielleicht die Variante vorne rum zu machen.
Aber wie würdest du sehen, wenn du jetzt eine gute Mobilität hast oder eine ausgeglichene Mobilität, dann hast du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr oberen Rücken mit drin, wenn du Nacken drücken machst, ne? Dann ist mehr aus dem.
Ja, es geht. Ich meine, das Trapez ist natürlich so oder so involviert, aber eigentlich sollte dein Trapez in beiden Fällen nach unten runtergezogen sein, um dein Schulterblatt zu stabilisieren.
Ich merke, wenn ich Nackendrücken mache, dass ich die Schulterblätter extrem anspannen muss, um überhaupt alleine hier hinten zu bleiben mit denen.
Ja, das ist aber wahrscheinlich dann eher der Punkt, dass deine Schultergelenke versuchen, in einer ordentlichen Position zu bleiben, als dass sie wirklich aktiv gegen das Gewicht arbeiten müssen. Also ich, wie gesagt, manche Leute haben dann sehr viel Erfolg gehabt. Es gibt einige sehr gute Bankdrücker, die darauf geschworen haben. Aber es gibt halt auch eben einen sehr großen Prozentsatz, die sagen, es hat mir die Schulter ruiniert. Deswegen, ich mache es gelegentlich, ich mache es nicht als Kernübung.
Ich mache es immer mit Kunden, muss ich sagen, erst wenn die Mobilität dafür da ist. Also ich arbeite halt sehr lange an dieser Körperhaltung sozusagen. Wenn die Mobilität da ist, finde ich es eine geile Übung, aber du hast recht, wenn du halt eigentlich gar nicht in der Position arbeiten kannst, dann ist es...
Ja, vor allem, wenn die Leute anfangen, im Endeffekt so das Schulterblatt über den Nacken zu schieben, dann geht das gar nicht. Das ist dann oft so eine Bewegungsproblematik. Das ist auch genauso, wenn man versucht, so einen Nackenzug zu machen. Ich habe damit kein prinzipielles Problem, dass ich sage, das ist undenkbar für jeden. Aber es gibt etliche Leute, die dann versuchen, den letzten Punkt zu erreichen und dann so kollabieren und versuchen irgendwie so eine seltsame Drückübung daraus zu machen im Nacken, was ganz komisch ist. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
Mit Nackenzug meinst du Latzin?
Latzin im Nacken.
Ach so, okay, ich weiß. Und dann kippst du hier.
Und dann kippen manche Leute auch. Das machen sie manche auch beim Überkopfdrücken, das ist ganz hässlich.
Passiert aber den meisten Leuten auch, wenn man einen High Pull-Up macht, ne? Also einen Klimmzug mit Brust zur Stange im Prinzip, dass das letzte Stück halt hier rausgeholt wird und nicht
auf den Schulterblättern. Das liegt auch schlicht und einfach daran, dass die wenigsten Leute die Kraft haben, einen ordentlichen Klimmzug zu machen bis zur Brust. Da muss man dann schon wieder eine recht koordinierte Rückenmuskulatur haben, vor allem halt unter dem Trapez. Und wenn das halt nicht vorhanden ist, was oft der Fall ist, dann kommt man doch nicht an den Punkt.
Aber wie kriegst du einen unteren Trapez isoliert so stark? Ich meine, du hast jetzt vorhin die Rise angesprochen, aber...
Theoretisch sollte dein unterer Trapez eigentlich bei fast allen Sachen, die irgendwie zu deinem Körper ziehen, in der Ruderbewegung oder die idealerweise noch eine Ruderbewegung eher so zum Gesicht hin machen, mit angespannt werden. Das ist eigentlich ein vollkommen natürlicher Teil deines Rückens, der mitarbeiten sollte. Und die meisten von uns sitzen halt viel in einem Stuhl und sind nach vorne gebeugt und haben dann eine etwas ungünstige Haltung und dann hört der Muskel halt auf mitzureden, weil man einfach nicht mehr in einer schönen Position ist. Das ist, glaube ich, zum Anfang nicht unbedingt eine Schwäche, sondern einfach nur, man hat nicht die Koordination, weil man es nie benutzt hat. Und dann ist man aber in so einer komischen Haltung gefangen, dass man den Muskel kaum noch anspricht, weil die meisten Leute pressen jetzt auch nicht bei irgendwelchen Zugübungen ihren Trapez perfekt zusammen. Weil es erfordert wieder viel Koordination und man kann viel weniger Gewicht benutzen. Was einen natürlich unglaublich frustriert, weil man ist ja im Studio, um mächtig Platten rumzustellen. Das ist der lustige Teil. Und wenn du halt eben neben deinem normalen Rudern nochmal irgendwie super striktes Rudern machen müsstest, super sauberes, wo du dann halt eben nur 50% benutzen kannst, was keine tolle Lattübung dann unbedingt ist, aber eine gute Übung für dein Trapez, weil du es an der Brust hältst, das ist halt eher deprimierend.
Wie machst du die Übung?
Also wenn man jetzt ZB, also man kann es besonders fokussieren, indem man zum Gesicht hinzieht zum Beispiel, dann merkt man sowas auch, dass zwischen den Schulterblättern mehr aktiviert wird und wenn man es dann einfach wirklich da hält. Weil die meisten Leute haben die Tendenz bei Zugübungen, dass man halt ein bisschen allgemeinen Schwung hat, weil die unterste Position ist mit Abstand die leichteste, da ist der Latt so voll am Arbeiten und ist ein großer Muskel und zieht und dann kann man den Punkt hier eigentlich kaum halten an der Brust. Aber wenn man jetzt an der Brust hält und auch wirklich die Brust rausdrückt und hinten alles zusammenquetscht, dann wird auch der hintere Trapez ein bisschen mitarbeiten. Ja. Lustigerweise auch, wenn man Frontheben macht, der Stabilisator vom Schultergelenk ist das untere Trapez im Wesentlichen. Der versucht, dieses Schulterblatt nach unten zu ziehen, während man den Arm nach oben hebt. Ja. Wenn man darauf achtet, merkt man das recht stark. Also ich merke oft wirklich die mittleren, unteren Fasern in meinem Trapez, wenn ich versuche, Frontheben zu machen, was ich selten tue. Aber ja, da sehe ich dann wieder, das benutze ich nie und deswegen ist es schwach.
Also Frontheben im Sinne Seitheben nur?
Ja, Mitte. Seitheben nur vorne, Frontheben.
Ja. Habe ich, glaube ich, ewig nicht mehr gemacht, die Übung.
Ja, es ist auch, die meisten Leute brauchen auch jetzt nicht so viel extra Schultervolumen für die vordere Schulter. Die meisten brauchen eher hinten und Seite, weil man ja noch recht viel drückt und das geht ja auch für die vordere Schulter. Aber ich bin so der Anti-Bodybuilder in vielerlei Hinsicht gewesen, weil ich jahrelang mich geweigert habe, meine Arme zu trainieren. Was deprimierend und dumm ist, bitte macht es nicht. Und dann auch meine Schultern praktisch nie direkt trainiert habe, so wenn überhaupt nur Bankdrücken oder Kopfdrücken. Und das kann auch ganz gut funktionieren, aber ist nicht besonders balanciert und deswegen habe ich sehr schwache seitliche Schultern. Und meine hintere Schulter ist so, naja, ich habe halt viel gerudert, aber auch nicht wunderschön. Und jetzt merke ich halt jede Hebeübung für meine Schultern, merke ich halt nur in meiner seitlichen Schulter. Weil das ist halt mit Abstand der schwächste Teil der ganzen Angelegenheit. Und ich kann jetzt Frontheben machen und kriege einfach einen mörderischen Muskelkater, nur und ausschließlich in meinem seitlichen Kopf von meinem Deltoid. Weil meine vordere Schulter interessiert das nicht, das ist nicht so schwer im Verhältnis. Aber die seitliche Schulter ist komplett am Arsch.
Krass.
Ja, ist einfach nicht so stark, weil nie gemacht und man benutzt es halt nicht so häufig in anderen Bewegungen vor Völkern.
Also du hast auch Trizeps nicht isoliert trainiert, um deine Bank stärker zu machen?
Nee, nicht wirklich. Ich hab Dips gemacht, immer wieder mal, aber selbst das auch nicht konsequent meistens, leider. Ich habe enges Bankdrücken gemacht, aber es war halt nur weiter Bankdrücken und ich habe es dann über meine Stärken, die ich ohnehin schon hatte, gemacht. Ich habe fast alles nur mit Basisübungen trainiert. Was auch daran liegt, dass ich faul bin. Also ganz einfach formuliert, das war dann, ich habe meine Zeit primär in Sachen gesteckt, die ich als essentiell erachtet habe und die cool aussahen, wo man viele Platten drauflegen konnte, was lustig ist. Und die anderen Sachen habe ich dann großteils ignoriert. Ich würde das heute nicht unbedingt empfehlen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die großen Übungen natürlich mit Abstand am effizientesten sind in der Zeit. Mhm. Weil es kostet halt einfach 5000 Jahre, alle anderen Sachen einzeln zu trainieren. Es ist lustiger, wenn man sagt, ich mal Kniebeugen und irgendwie alles im Bein wird dicker. Aber es gibt schon seinen Grund, warum man einzelne Sachen auch durch und mal separat trainieren darf. Also es ist auch lustig. Und es sieht auch lustiger aus, wenn man einen Bizeps hat, weil dann sieht man so aus, als hätte man trainiert. Und es ist nicht einfach nur ein dickes Kind.
Aber bringt dieser Bizeps bei irgendeiner Übung im Kraft-3-Kampf weiter?
Nee, praktisch nicht. Ich meine, das ist ein bisschen Stabilisation beim Bankdrücken, das ist vor allem der Brachialis. Deswegen machen viele gute Bankdrücke auch noch Hammer Curls und sowas mehr. Und es ist vielleicht hilfreich, was so Abrisssicherheit beim Kreuzheben mit gemischten Griff angeht. Aber sonst hat das praktisch keine Funktion.
Okay.
Aber für halt einen Strongman oder so wäre es halt schon essentiell. Und es sieht halt allgemein lustig aus und im echten Leben, wenn man Sachen anpacken muss, muss halt der Bizeps oft auch irgendwie dafür sorgen, dass das Gewicht am Körper bleibt. Also wer irgendwie einen schweren Sack hochheben will oder mal die Waschmaschine rumträgt, merkt das meistens im Bizeps, weil er das irgendwie damit am Körper presst. Mhm. Insofern ist auch nett. Und in den letzten Jahren habe ich, naja, in den letzten Jahren ist übertrieben, ich habe im letzten Jahr wieder mal vermehrt Bizeps trainiert, auch so durchs Armdrücken, weil ich gesagt habe, ist lustig, gucke ich mir öfters an, war ja auch mal ganz kurz jetzt 2-3 Mal beim Armdrückverein. Und dann gedacht, dann komm, hast du wenigstens eine Motivation, die Arme zu trainieren. Ja, es ist lustig, man kann es machen. Ich habe mich dazu nie aufraffen können, weil hatte keinen Effekt auf irgendwas.
Das war der zweite Teil des Interviews, den dritten Teil gibt es dann in der nächsten Episode. Alle Informationen zum Interview findet ihr wie immer auf meiner Website personaltrainingdarmstadt.com im zugehörigen Blogartikel. Ich wünsche euch einen überragenden Tag und bis zur nächsten Folge.